SWR Aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
Reiche Länder kaufen den Markt leer, ärmere Länder bleiben auf der Strecke. Die globale Ungerechtigkeit bei der Impfstoffverteilung wird nicht nur von der Weltgesundheitsorganisation WHO angeprangert. Länder wie Indien oder Südafrika fordern schon länger eine Freigabe der Patente auf Impfstoffe, um die weltweite Produktion anzukurbeln. Selbst die USA, Heimat großer Pharmafirmen wie Pfizer oder Moderna, sind inzwischen offen für eine befristete Aussetzung des Patentschutzes. Professor Theo Dingermann, Chefredakteur der Pharmazeutischen Zeitung und ehemaliger Präsident der Pharmazeutischen Gesellschaft. Auch die EU ist zu Gesprächen bereit. Wäre denn die Freigabe der Patente ein wichtiger Schritt hin zu mehr globaler Impfgerechtigkeit?
Man kann sagen, dass es vielleicht ein wichtiger Schritt ist, aber genauso muss ich sagen, dass aus meiner Sicht das ein fataler Schritt wäre. Ich denke, es gibt Alternativen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich diese Firmen sträuben würden, über dieses Problem tatsächlich zu verhandeln. Aber dass hier gewissermaßen ein Patentschutz ausgehebelt wird, das kann nochmal gefährlich werden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Fortschritte in der Pharmazie wie überhaupt in Technologien wirklich auf der Möglichkeit beruhen, das Investment zu schützen gewissermaßen.
Was bedeutet denn überhaupt eine befristete Aussetzung des Patentschutzes? Wenn das Wissen mal in der Welt ist, kann man es doch nicht wieder einfangen.
Das ist genau richtig. Außerdem ist ja das Wissen eigentlich vorhanden, auch durch die Patente. Also der Patentschutz bedeutet ja, dass im Grunde genommen offengelegt ist, wie zum Beispiel ein solcher Impfstoff gemacht wird. Aber das reicht eben nicht aus. Und deshalb ist die zweite Forderung dieser Bewegung, möchte ich mal sagen, und die ist konsequent, ja, dass nicht nur ein Zugriff möglich ist, sondern dass gleichzeitig auch verlangt wird, dass ein Technologietransfer gemacht wird, dass also gewissermaßen die Firmen, die anderen Unternehmen, die hier diesen Impfstoff nachmachen wollen, instruieren, wie das Produkt gemacht wird.
Der deutsche Impfstoffentwickler BioNTech sieht in der Freigabe der Patente auch keinen geeigneten Weg, die weltweiten Kapazitäten hochzufahren. Das Mainzer Unternehmen will lieber Lizenzen an Hersteller vergeben, die dann auch die Qualität der Dosen sicherstellen sollen. Ist das der von Ihnen skizzierte Weg?
Das ist eine Möglichkeit, die ich sehr gut finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht müsste man darüber hinaus, und ich denke auch, dass das intendiert ist, über den Preis verhandeln. Also es wird nicht nur gefordert, die Verfügbarkeit des Impfstoffs zu steigern, sondern mit Sicherheit auch den Preis zu senken. Und auch das ist eine verständliche Forderung, muss ich ganz klar sagen. Hier ist ja AstraZeneca auch vorgeprescht, die gesagt haben, wir verzichten auf jeglichen Gewinn. Ich denke, für die dritte Welt wären da auch große Unternehmen bereit, der WHO beispielsweise massiv entgegenzukommen.
Einige Pharmavertreter verweisen darauf, dass für ein Ankurbeln der Produktion Ausgangsstoffe und Geräte fehlen. Ist es also gar nicht möglich, die Produktion wie gewünscht hochzufahren, unabhängig von der Frage nach den Patenten?
Das ist natürlich möglich. Die Frage ist, wie sieht das auf der Zeitachse aus? Und ich denke mal, alleine dieser Technologietransfer, der würde nach meiner Schätzung ein Jahr dauern. Das ist wirklich nicht einfach. Nicht nur, weil unter Umständen das Equipment fehlt, sondern auch die ganzen Tricks, möchte ich mal sagen, die hier über eine lange Entwicklung erarbeitet wurden und die jetzt weitergegeben werden müssen, um einen zuverlässigen Impfstoff zu bekommen, der so qualitativ in Ordnung ist, dass er auch wirken kann.
Die Aktienkurse von BioNTech und dem Tübinger Impfstoffentwickler CureVac haben heute jedenfalls kräftig nachgegeben. Wäre eine Freigabe der Patente für beide Unternehmen ein schwerer wirtschaftlicher Rückschlag?
Für CureVac ganz bestimmt. Ich meine, die haben noch keine einzige Dosis Impfstoff verkauft. Für BioNTech, Pfizer, da konnte man ja schon Zahlen lesen. Die sind gewaltig, das muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, dass man hier in dieser Notsituation auf die Firmen zugeht und hier verhandelt. Das ist aus meiner Sicht der richtige Weg, weil man stößt hier eine Tür offen. Und das ist mein Problem als Pharmazeut, die dahin führt, dass man sich auf Patente nicht mehr verlassen kann. Und das ist gerade in einer Industrie so fatal, die wirklich auf Innovation angewiesen ist, um schwerste Krankheiten zu behandeln.
Danke an Professor Theo Dingermann, Chefredakteur der Pharmazeutischen Zeitung. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. BioNTech hat inzwischen auf die aktuelle Debatte reagiert. Das Mainzer Unternehmen sieht die mögliche Aufhebung des Patentschutzes weiterhin kritisch. Patente seien nicht der begrenzende Faktor bei der Versorgung mit Impfstoff, erklärte das Unternehmen gegenüber dem SWR.
Das Mainzer Unternehmen warnt, Patente würden kurz- und mittelfristig nicht die weltweite Produktion und Versorgung mit Impfstoffdosen erhöhen. Der Aufbau von neuen Produktionsstätten würde in der Regel bis zu einem Jahr dauern. Darüber hinaus verweist man bei BioNTech auf andere Faktoren, die bei der Herstellung des mRNA-Impfstoffs eine Rolle spielten, wie erfahrenes Personal, qualifizierte Rohmaterialien, etablierte Produktionsprozesse. Sonst könnten Qualität und Wirksamkeit des Impfstoffs nicht gewährleistet werden, was letztendlich die Gesundheit der Geimpften gefährden könnte. Man sei fest entschlossen, den Impfstoff an Menschen auf der ganzen Welt, in allen Ländern und über alle Einkommensschichten hinweg zu liefern. Die Auslieferungen würden in den kommenden Wochen und Monaten noch einmal steigen. BioNTech betonte in diesem Zusammenhang die Kooperation mit mehr als 15 Partnerfirmen und weitere Verträge mit mehr als 150 Zulieferern und Produzenten. Bis zu 3 Milliarden Impfstoffdosen will BioNTech in diesem Jahr produzieren. 2022 soll diese Marke noch überschritten werden. Sabine Geipel, Mainz.
Deutschland drückt beim Klimaschutz aufs Tempo. Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß um 65 statt der bisher geplanten 55% gesenkt werden. 2045 und damit 5 Jahre früher als vorgesehen soll Deutschland klimaneutral sein, also netto keine Treibhausgase mehr in die Atmosphäre abgeben. So steht es im Entwurf für ein neues Klimaschutzgesetz. Eine Reaktion auf das historische Urteil des Bundesverfassungsgerichts in der vergangenen Woche. Die Karlsruher Richter hatten das bisherige Gesetz als teilweise verfassungswidrig eingestuft. Deutschland steckt sich jetzt also ehrgeizigere Klimaziele. Martin Polanski kommentiert.
Mit ambitionierten Klimazielen ist es wie mit dem Abnehmen. Ich kann mir vornehmen, in 3 Monaten 5 Kilo weniger zu wiegen, in einem Jahr 10 Kilo und in 2 Jahren 20 Kilo weniger. Und wenn mir dann jemand sagt, dass ich es echt nötig hätte, könnte ich jeweils noch mal ein paar Kilo draufschlagen auf meine eigenen Zielvorgaben. Nur geschafft ist damit noch nichts, solange mir nicht klar ist, wie genau ich meine Ziele erreichen will. Genau das scheint nun zu passieren in Sachen Klimaziele der Bundesregierung. Die waren schon bislang ambitionierter als die konkreten Umsetzungspläne. Aber seit der Entscheidung der Verfassungsrichter zum Klimaschutzgesetz sollen die Zielzahlen nochmal raufgesetzt werden, auf dem Papier zumindest. Konkrete Umsetzungsvorschläge, Fehlanzeige. Aber wenn man schon ganz eilig neue Ziele formuliert, wäre jetzt der Moment zu sagen, wie es gehen soll. Vorschläge gibt es ja zuhauf. Drastisch höhere Benzin- und Heizölpreise, höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch, kostspielige Vorgaben für Hausbesitzer und Mieter zur Wärmedämmung, Verbot von Inlandsflügen, Austausch aller Hochöfen in der Stahlindustrie. Die Maßnahmenliste für eine klimafreundliche Politik ließe sich unendlich fortsetzen. Man kann dafür oder dagegen sein. Gut, dass wir vor einer Bundestagswahl stehen. Karten auf den Tisch, Klarheit über die Maßnahmen und ihre Kosten jetzt, damit sich jeder ausrechnen kann, welche Bundesregierung er oder sie haben will.
Aus Berlin der Kommentar von SWR-Hauptstadt-Korrespondent Martin Polanski. Mehr als 500.000 Arbeitsplätze hängen in Deutschland am Bau von Benzin- und Dieselfahrzeugen. Doch das wird sich bald ändern, denn der Strukturwandel in der Autoindustrie hat Folgen. Wegen der Umstellung auf Elektrofahrzeuge steht schon in wenigen Jahren fast jeder dritte Job auf der Kippe. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie des Münchner IFO-Instituts.
Die Wirtschaftsforscher gehen davon aus, dass im Jahr 2025 mindestens 178.000 Beschäftigte von der Transformation betroffen sein werden. Und auch wenn bis dahin schätzungsweise rund 75.000 Beschäftigte in den Ruhestand gehen werden, bleibe eine große Lücke. Vor allem für die mittelständisch geprägte Zuliefererbranche sei der Übergang zur Elektromobilität eine große Herausforderung, so IFO-Präsident Clemens Fuest. Denn für Elektroautos werden ganz andere Teile als für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren benötigt. Laut Studie hängen aktuell mehr als 600.000 Arbeitsplätze in Deutschland am Bau von Benzin- und Dieselautos. Aufgrund der sinkenden Produktion von Verbrennungsmotoren sei es laut IFO-Studie wichtig für die Unternehmen, die Mitarbeiter bereits heute umzuschulen und für die E-Mobilität fit zu machen. Tobias Frei, SWR Wirtschaftsredaktion.
Damit zur Börse. Der DAX konnte heute nicht an den gestrigen Erholungskurs anknüpfen, trotz guter Nachrichten aus der deutschen Industrie.
Im März stieg die Zahl der neuen Industrieaufträge doppelt so stark, wie Volkswirte im Vorfeld geschätzt hatten. Auch hat heute eine ganze Reihe von Unternehmen die Gewinnprognose angehoben. Ein paar Beispiele aus Deutschland: VW, Zalando, Linde, Henkel. Das Problem ist nur, je mehr die Unternehmen verdienen, desto wahrscheinlicher wird es, dass erstens Notenbanken ihre Notfallgeldgießkanne wieder einpacken und zweitens, dass die Notenbanken irgendwann die Zinsen anheben. Das hätte verschiedene Folgen. Kredite würden etwas teurer und Anleger, die mit geliehenem Geld an der Börse spekuliert haben, zum Beispiel Aktien gekauft haben, würden diese Spekulationen beenden, also zum Beispiel die Aktien verkaufen. Das alles bewegt den Markt und das erklärt, warum der DAX gebremst ist. Nur um minimale 0,1% hat der DAX zulegen können auf 15.197 Punkte. Konrad Busen, ARD Börsenstudio, Frankfurt.